Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Der BR Schlagerbrunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung in unserem Studio in Regensburg Fernsehkoch, Caterer und Rinderzüchter Lucky Maurer. Willkommen bei BR Schlager.
Hallo, servus.
Lucky, wir haben gesagt, wir duzen uns. Ist das okay?
Das passt schon.
Ja,
natürlich.
Ja, du bist ja ein echt vielseitiger Mann. Nicht nur, dass du vorzüglich kochen kannst, natürlich. Du stehst seit deiner Jugendzeit, also das sind jetzt mehr als 25 Jahre, als Gitarrist und Frontmann der Band Seasons in Black auf der Bühne. Heavy Metal und sinnliche Gaumenfreuden. Wie passt denn das zusammen?
Also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich stehe natürlich, seit ich 16 bin, mit Seasons in Black auf der Bühne, weil wir immer Heavy Metal machen wollen. Aber das ist ja auch so, wahrscheinlich die meisten denken sich, was macht der jetzt beim BR Schlager? Ich habe schon eine frühschlagerliche Prägung, weil ich habe ja erstmal Keyboard gelernt und dann Akkordeon gelernt. Und bei uns war am Sonntag immer, ich komme aus einem großen Wirtshaus, aus dem Waldschlössl, war bei uns am Sonntag immer Tanztee. Und da war ich natürlich immer mittendrin. Und da ist natürlich kein Heavy Metal gespielt worden, sondern vorwiegend Schlager. Später dann natürlich auch vorwiegend so volkstümliche Schlager. Und ich bin 80 geboren. Ich kenne das noch, als es drei Programme gab. Und wenn du da war es noch nicht so wie heute. Und wenn du da Sonntagnachmittag Fernsehen schauen wolltest, dann bist du meistens bei irgendeinem Peter Alexander Film hängen geblieben. Und das ist ja wirklich eine so eine Kindheitserinnerung. Sonntagnachmittag Fernsehen schauen, Peter Alexander. Und dann bist du automatisch damit drin. Und natürlich meine Eltern, mein Vater ist 44 geboren, meine Mama ist 54 geboren, die haben 73 geheiratet. Die sind natürlich voll in der deutschen Schlagerwelle groß geworden.
Und wie kam dann diese Affinität zum Heavy Metal ausgerechnet?
Also wir haben daheim keine Rockmusik gehört oder auch nicht so alten Rock. Also mein Vater war jetzt keiner, der Led Zeppelin oder Deep Purple oder so gehört hätte, sondern bei uns lief immer wirklich Schlager. Schlager, rauf und runter. Und auch die coolen, ne, und diese Disco 77 Sendungen haben wir dann auch geschaut mit Emilia Richter.
Ach ja, mein Gott.
Das habe ich geliebt und es gibt ein paar so Songs, also Lieder mit Schlager, die sind unvergesslich für mich. Aber ich kann mich noch erinnern, das war 89, war der Mauerfall, ich war 9 Jahre alt und war dann bei meinem Cousin, beim Tobi Eckel. Und damals war von den Scorpions Wind of Change. So, das war der Soundtrack zur Wiedervereinigung. Und dann hat er mal Rock You Like a Hurricane vorgespielt von den Scorpions. Und ab dem Moment war es um mich geschehen. Und also ich habe mir dieses Riff, dieses Anfangsriff von Rock You Like a Hurricane, das hat mich geprägt. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Und ich kann mich da noch erinnern, das war 1993, hat mir unsere Bedienung, die ist heute noch bei uns, und die hat mir dann von Metallica eine Kassette mitgebracht, das schwarze Album, da wo auch Nothing Else Matters drauf ist und Enter Sandman. Und das war dann die Initialzündung. Also ab dem Moment habe ich auch gewusst, ich will nicht bloß Metal hören, sondern ich will auch Metal machen.
Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei dem Bezug zur auch Küche. Also Heavy Metal und ja, Sterneküche. Ich habe gehört, da kann es ja auch ab und zu mal ruppig zugehen. Ist das tatsächlich so?
Mittlerweile, glaube ich, hat sich das alles schon ein bisschen gebessert. Und früher war das natürlich so, das war ein lauter Ton, das war immer ein bisschen grob. Aber das hat sich eigentlich schon gebessert jetzt in der letzten Zeit. Und mein Heavy Metal und Sterneküche, früher, als ich gelernt habe, war Kochen noch nicht so wie heute. Da war das wirklich sehr streng geregelt mit weißen Jacken, hohe Tocks, also Mützen, weiße Schürzen bis zum Boden und keine Ohrenringe, keine langen Haare, kein Bart am besten und Tattoos waren ungern gesehen. Und wenn, dann hat man es verdecken müssen. Ja. Und das hat sich natürlich alles extrem gewandelt und dafür war eigentlich der Stefan Marquardt, ist auch Franke aus Unterfranken, aus Volkach, der hat diese ganze High-End-Küche komplett auf den Kopf gestellt, revolutioniert, müssen wir sagen.
Hinter der rauen Schale verbirgt sich ja oft so ein weicher Kern, heißt's. Stimmt's eigentlich, dass eines deiner Lieblingslieder Barfuß im Regen von Michael Holm ist?
Tatsächlich, ja.
Auch heute noch?
Auch heute noch. Und da gibt es auch eine kurze Anekdote dazu. Ich war damals, als der Stefan Raab alias Alf Igel den Guido Horn zum Eurovision Song Contest, damals war es ja noch, wie wird es geheißen, Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ja, genau. Und auf jeden Fall habe ich den Guido Horn total affig gefunden. Und meine Frau hat den, also meine heutige Frau, meine damalige Freundin, hat den total super gefunden und hat von dem eine CD gekauft. Die habe ich heute noch. Die heißt Danke. Und auf dieser CD Danke von Gildo Horn sind lauter Schlagerinterpretationen drauf. Vom Cindy und Bert, von Michael Holm. Und aber alle ein bisschen rockig. Und der hat ja eine total tolle Stimme. Und da ist eine Version drauf von Barfuß im Regen. Und ich meine, Michael Holm ist ja ein grandioser Komponist. Tränen lügen nicht. Also der hat schon was drauf gehabt. Mhm. Und wie gesagt, einer meiner Lieblingsschlager. Heute noch, ja.
Vielleicht graben wir nochmal ganz kurz in der Vergangenheit. Was mich bei einem Koch am meisten interessiert, gibt's was, worauf du immer Lust hast?
Ja, definitiv. Das ist sehr unspektakulär, aber das ist Pizza.
Pizza.
Pizza, Pizza, Pizza.
Na gut, das ist ja auch, kommt darauf an, wie man sie belegt, oder? Immer sehr unterschiedlich.
Ja, aber es ist wirklich, ich habe ein Ritual. Ich habe vor 6 Jahren aufgehört, sonntags zu arbeiten und habe gesagt, diesen einen Tag machen wir frei, was ja in der Gastronomie eigentlich atypisch ist. Und habe ein Ritual, ich fahre sonntags zu meinem Lieblingsitaliener, zum Cino nach Rattenberg und hole mir von dem eine Pizza. Trink 2 Gläser Frascati mit ihm und dann hole ich mir Pizza, die ist belegt mit Parmaschinken, Kapern und getrockneten Oliven oder gesalzenen Oliven. Das kann ich jeden Tag essen. Zum Aufstehen, mittags, zur Brotzeit, auf Nacht. Also das liebe ich. Und dann sind es natürlich so ganz banale Dinge, was ich immer essen kann, wie Pommes. Ich bin mit Pommes groß geworden, ich bin aus dem Wirtshaus. Und daheim kriegst du einfach die Pommes nicht so hin. Also auch nicht auf dem Backofen und auch nicht in der Heißluftfritteuse. Ein Pommes frites, die muss im Fett schwimmen. Und diesen Aufwand macht man sich zu Hause auch nicht. Also oftmals ist es so, das ist immer, wenn ich dann zum Essen gehe, ein Wirtshaus, dann erwarten alle immer, oh, da bestellst du jetzt gleich ein Rinderfiletsteak mit das Beste und das Teuerste, was wir haben. Und dann sind sie überrascht, wenn man einfach bloß ein Schnitzel mit Pommes bestellt.
Da sind wir jetzt eigentlich schon bei deiner Jugend, den Wurzeln, ja. Kindheit, Jugend. Die Eltern, die waren wahrscheinlich immer unter Volldampf, oder? Die mussten ja das Restaurant schmeißen. Wie hast du und dein Bruder dann deine Kindheit erlebt?
Wunderschön. Wunderschön. Also das ist, oftmals wird das vielleicht auch falsch interpretiert, wenn mein Bruder und ich sagen, wir waren immer im Wirtshaus und unsere Eltern haben immer gearbeitet. Meine Mama, die hat dann immer einen schönen Satz gesagt, wir sind wenigstens daheim, wenn sie einer weh tut. Der Vater ist nicht auf Montage weg. Mhm. Ne? Wir haben jeden Mittag miteinander gegessen. Meine Eltern haben auch später immer gewartet, bis wir aus der Schule gekommen sind. Denn meine Mama hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir gemeinsam bei Tisch sitzen. Und so ein Wirtshaus ist natürlich ein Abenteuerspielplatz. Und das war... Alle Kinder wollten natürlich zu mir kommen. Mhm. Ja. Also das kann man sich ja vorstellen. Wir haben eine Eistruhe gehabt. Bei uns hat es Steckerl-Eis gegeben ohne Ende. Bei uns ist das Cola-Eis kalt aus der Leitung rausgekommen. Bei uns hat es immer Pommes gegeben. Bei uns hat es immer Schnitzel gegeben. Wir haben natürlich auch so einen Spielplatz gehabt mit Rutsche und Schaukel für die anderen Kinder, für die Gästekinder. Und später dann haben wir auch Pferdl gehabt und Ponys. Und ich glaube, das ist auch mitverantwortlich für meinen heutigen Erfolg, weil man einfach auch eine gewisse Scham genommen kriegt. Mhm. Da ist das nichts Besonderes mehr, wenn man sich vorhin hinstellt und ein Gedicht aufsagt oder ein Lied vorsingt oder mit seinem Instrument die Gäste unterhält. Mhm.
Das heißt, ihr wart immer eigentlich eher so die, die vorne dran stehen und die vielleicht auch ein bisschen bewundert wurden von den anderen Kindern?
Ja, bewundert auch. Aber ich sag mal so, ich habe ja, wenn ich zur Geburtstagsparty eingeladen habe, dann sind alle gekommen. Da wollte halt einfach jeder dabei sein, weil bei uns war immer was los. Und was man natürlich dazu sagen muss, wir haben ja damals noch so Busgruppen gehabt, so Seniorenbusgruppen. Da waren dann manchmal 2 Wochen lang eine Gruppe aus, ich sage jetzt einmal Kitzingen da, also Unterfranken. Dann sind die gefahren, dann sind welche aus der Pfalz gekommen. Dann sind die gefahren, dann sind Schwaben gekommen. Dann sind die gefahren, dann sind Mittelfranken gekommen. Und das war natürlich die Welt auch ein bisschen bei uns. Ich weiß noch gut, als ich ein Kind war, wir sind direkt am Skilift, wir haben ganz viele holländische Kinder gehabt und auch Dänen. Und dann hast du, obwohl wir uns nicht kommunizieren haben können, weil keiner ja Englisch kennt hat, haben wir miteinander gespielt und sind wir miteinander ausgekommen. Mhm. Obwohl einer die Sprache vom anderen nicht verstanden hat. Mhm. Und das war auch, glaube ich, sehr wichtig für die Prägung dann später.
Dein Bruder hat ja dann das Restaurant übernommen. Die Mama arbeitet immer noch Vollgas im Unternehmen. Ja. Was ist, wenn die nicht mehr kann?
Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Meine Mama, die ist 70 und die hat so viel Power als, weiß ich, 40. Und die schreibt auch noch E-Mails und die ist auf Facebook und auf Instagram und liked Kommentare und schaut sie in der Mediathek jeden Beitrag an. Also die ist schon noch richtig fit. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn die jetzt da nicht mehr arbeiten würde. Und die macht die Rezeption, die leitet ja letztendlich das Hotel immer noch. Und mein Vater, der ist jetzt 80 geworden, der hat sich ein bisschen zurückgezogen. Aber der hat natürlich auch 60 Jahre lang Vollgas gegeben, das darf man nicht vergessen.
Der hat sich das auch verdient.
Auf jeden Fall.
Bleiben wir vielleicht bei der Kindheit und Jugend in der Oberpfalz. Du warst ja gemeinsam mit deinem ein Jahr älteren Bruder ja nicht so sehr der intellektuelle Buchleser, möchte ich jetzt mal sagen, oder?
Stinkfaul, kann man sagen. Stinkfaul, ja.
Aber ihr habt beide was erreicht. Baumklettern finde ich absolut auch sympathisch. Das habt ihr bestimmt auch gemacht, gell?
Auf jeden Fall.
Meine Oma hat ja immer zu meiner übervorsichtigen Mutter gesagt, der passiert nichts. Und das scheint irgendwie zu einem meiner Glaubenssätze geworden zu sein. So, mir passiert nichts. Ist auch so. Welche Glaubenssätze begleiten dich durchs Leben?
Tatsächlich der, den uns meine Mutter mitgegeben hat auf dem Weg. Die hat immer gesagt, alles ist machbar, alles ist schaffbar. Man muss nur für seine Ziele fleißig sein. In Form von Lernen oder Trainieren oder Üben. Und so habe ich das eigentlich alles erreicht, was ich heute erreicht habe. Sowohl in der Musik, als auch beim Kochen, als auch als Unternehmer. Das ist ja später dazugekommen. Ich wollte ja eigentlich immer nur, was heißt nur Landwirt werden. Und nur als Landwirt hätte ich das nicht geschafft, wenn ich nicht unternehmerische Fähigkeiten entwickelt hätte. Also dieser Grundsatz, den uns meine Mama mitgegeben hat.
Nur in der Schule war das noch nicht so, oder? Naja, dieser Ehrgeiz.
Die Schule, das muss ich halt nur dazu sagen, das war für mich eine Qual. Für mich war die Schule eine Qual. Ich habe Probleme gehabt, dass ich mich konzentriere. Die Fächer, die mich interessiert haben, wie Sport, Werken und Musik, da habe ich lauter Einser gehabt. Und die Fächer, die mich überhaupt nicht interessiert haben, da habe ich Vierer und Fünfer gehabt. Und Mathe war ein Graus und Deutsch war ein Graus und das war alles nichts für mich.
Du hast ja dann 1996 die Ausbildung zum Hotelfachmann angefangen.
Genau.
Ja, nach dem Abgang dann mit 15 von der Hauptschule. Warum hast du das so schnell wieder abgebrochen nach einem halben Jahr?
Also, ich muss ein bisschen ausholen. Mein Vater hat damals gesagt, passt mal auf, Freunde, wir haben zwei Betriebe, ein Wirtshaus und einen Bauernhof. Und wir haben zwei Söhne. Und dann hat er gesagt, einer wird Wirt und einer wird Bauer. Und also meine Eltern, die waren schon immer sehr klug, was unsere Zukunftsgestaltung angeht. Und mein Vater hat gemeint, such dir einen Job in der Gastronomie, da kriegst du auf der ganzen Welt eine Arbeit, ne, kannst du die ganze Welt anschauen, stimmt ja alles. Ich wollte aber nicht Koch werden, weil Kochen hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Kochen war immer so dieses weiß gefließte Gefängnis mit den Edelstahlmöbeln, wo es heiß drin ist, wo man schwitzt, wo man nach Fett stinkt, wo man immer dann drinsteht, wenn alle anderen sich schön anziehen und zum Essen gehen, Muttertag, Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten. An diesen Tagen, wo die anderen Kinder sich schon gefreut haben, die habe ich immer verflucht, weil man denkt, oh mein Gott, das wird wieder ein Riesenstress von der Früh bis auf die Nacht. Und dann hat mein Vater gesagt, mache eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Das habe ich dann auch gemacht in St. Engelmar. Habe ich angefangen und habe dann binnen eines halben Jahres gewusst, dass das überhaupt nichts für mich ist und habe mich auch mit meinem Chef nicht verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, lieber dem Ganzen ein Ende setzen und nochmal was anderes anfangen.
So, der Spitzenkoch wollte eigentlich nie Koch werden, aber ja dann ja doch. Wie kam es denn dann dazu? Das war ja so ein Plan B der Mama, oder?
Genau, also ich habe quasi mit 16 meinen Job da gekündigt und habe dann meine Mutter angerufen, ich habe noch nicht einmal einen Führerschein gehabt. Und habe gesagt, Mama, ihr müsst es mir holen. Ich habe gerade gekündigt. Und dann hat meine Mama gesagt, nein, nichts da, mein Freund. Ne? Also mir kündigen nicht. Man muss dazu sagen, meine Mama ist eine Erscheinung von einer Wirtin. Also das ist der Inbegriff einer Wirtin. Und war damals schwer aktiv im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband und also überall gern gesehen und eine Macherin halt einfach. Und die hat halt gesagt, so quasi, da müssen wir jetzt durch. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dieser Spruch, den hat es halt gegeben. Und ich habe gesagt, also du kannst jetzt sagen, was du willst. Der Zug ist abgefahren, da bin ich eh schon raus jetzt. Dann hat es mich auf die Nacht geholt und ich habe dann einen sauren Anschiss gekriegt. Sie hat dann Verständnis gehabt und hat aber in der Zwischenzeit, wie es halt ist, ein Organisationstalent, am nächsten Tag schon ein Vorstellungsgespräch gehabt in einem anderen Hotel. Und das war dann recht lustig, weil ich bin in dieses Hotel und dann haben wir das Vorstellungsgespräch gehabt. Und mir hat das gefallen, es war ein 5-Sterne-Hotel, super Restaurant dabei. Vom Feinsten. Und ganz zum Schluss sagt die Chefin zu mir, so Ludwig, jetzt zeige ich dir mal deinen neuen Wirkungsbereich für die nächsten 3 Jahre. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Dann habe ich so gesagt, entschuldigen Sie bitte, was tun wir denn in der Küche? Hat sie gesagt, ja, du wirst doch jetzt Koch. Sag ich, das, von dem weiß ich noch nichts. Hat gesagt, ja, wir haben keine Stellen als Hotelfachmann frei, aber als Koch haben wir was frei. Und da hat die Mutter dann gesagt, dann wirst du halt Koch.
Luki, was bedeutet denn Kreativität für dich?
Kreativität, das ist wie in der Musik. Ich glaube, dass man einfach eine gewisse Vielfalt zulässt. Das ist, glaube ich, so kann man es ausdrücken. Kreativität bedeutet für mich, dass wenn ich jetzt sage, ich mache ein Gulasch, nicht mit Reis, sondern mit Knödel, dann dürfte es auch passieren. Wenn ich halt sage, ich mache ein asiatisches Gericht, mit Ingwer und Chili und mache aber Olivenöl dazu, das eigentlich nicht aus der asiatischen Küche kommt und es schmeckt, dann darf das sein. Ich glaube, wenn man sich zu sehr an irgendwelche Regeln hält oder zu dogmatisch an irgendwelche Regeln hält, dass das der Tod jeglicher Kreativität ist. Wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt zwei Dinge, die sind unfassbar vielfältig auf der ganzen Welt. Das ist Musik und Kulinarik. Jetzt nimmt man einfach mal, ich bin heute durch Regensburg gegangen, ein bisschen, und dann schaue ich mal, wie vielfältig diese kulinarische Szene ist. Da ist ein Inder, da ist ein Irish Bar, da ist ein Italiener, da drüben ist ein Würstelstand, den es seit 1000 Jahren gibt. Da drin arbeiten so viele verschiedene Nationen und es ist so ein kultureller Austausch und es geht nur um Essen. Essen ist Wohlgefühl, Essen ist Genuss und Essen ist Vielfalt. Und in der Musik ist es genauso, dass ich jetzt sage, obwohl ich Heavy Metal spiele, bin ich jetzt nicht dogmatisch so, dass ich sage, ja, ich gehe doch nicht zum BR Schlager. Also ich kann mich immer noch erinnern und ich freue mich immer noch, wenn ich einen schönen Schlager höre. Und wenn ich sonntags mal wirklich auf der Couch liege und durchzepp und es kommt ein alter Film mit dem Roy Black und der Uschi Glas, wo da gesungen wird, wo auch so die ein oder andere Schmalzballade gesungen wird, dann fühle ich mich auch wieder wohl heimelig und erinnere an die Zeit von früher.
Traditionen sollte man ja trotzdem nicht ganz ablegen. Zum Beispiel die Rezepte deines Vaters, die sollten auch nicht verloren gehen. Du entwickelst gerade so eine neue Eventreihe, Best of Maurer. Genau. Was können wir da erwarten?
Also da kann man ja schon ein bisschen was verraten drüber. Ich muss immer so weit ausholen, damit ich die Geschichte richtig erzählen kann. Weil ich bin letztens mal mit meiner Mama zusammengesessen, vor einem halben Jahr, und dann sagt sie so, weil mein Vater, der hat jetzt vor 10 Jahren mit 70 Jahren das Kochen aufgehört. Und dann sagt meine Mama so, Mensch, so eine gute Ramsauce, wie es der Papa früher gemacht hat, so eine würde ich gerne mal wieder essen. Und so Spätzle, wie es der Papa gemacht hat, solche würde ich gerne mal wieder essen. Vor 10 Jahren haben wir noch viel herzhafter gekocht. Mittlerweile ist ja unser Wirtshaus ein Wellnesshotel, wo auch viel gedünsteter Fisch und viel Bulgur und also einfach auch viel mehr gesünderes Essen angeboten wird. Und nicht so herzhaft, möchte ich damit sagen. Und dann habe ich eine gute Idee gehabt. Mein Vater ist 80 geworden und dann war mein Geburtstagsgeschenk, dass ich quasi eine Retrospektive auf seine Kulinarik gemacht habe. Und habe 3 von seinen Klassiker als Fine-Dining-Gericht angerichtet und habe dann, also eins war Rinderfilet Madagaskar mit grüner Pfeffer-Cognac-Soße und dann dazu Pommes Julienne, also ganz dünne Pommes. Das andere war Tafelspitz in Meerrettichsoße mit einem Ricci-Knödel. Das ist also ein Spezialknödel, den hat er perfektioniert zu seiner Zeit. Also Mischung aus Semmel- und Kartoffelknödel. Und dann hat es noch einen Klassiker gegeben, das war bei uns im Wirtshaus, das Almpfandl. Das waren Spätzle, Ramsauce, gebratenes Schweinefilet, ein Gesäuchs, also ein Wammerl, ein Speck. Und das Ganze gratiniert mit Emmentaler. Und das ist natürlich 5000 Kalorien zum einen, aber zum anderen waren das so Geschmäcker auch der Kindheit. Und das Ergebnis war sensationell, weil jeder hat sich zurückerinnert gefühlt an seine Kommunion, an seine Firmung.
Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ja, wenn ich das höre.
Ja, und
das war. Das gibt halt jetzt ein Kochbuch, oder?
Es gibt eine Eventreihe, ich möchte es Best of Maurer nennen. Und zwar, und ja, unsere Familie, unser Hotel hat ja 160-jährige Tradition. Ich möchte wirklich in 8 Gängen diese 160-jährige Tradition aufleben lassen. Nächstes Jahr, ab Februar, spielen wir das.
Kann man schon mal buchen.
Kann man dann schon buchen, ja, genau.
Wenn wir beim Papa waren und bei den Kochkünsten, da fällt mir ja spontan die kleine Kneipe ein oder der Papa wird es schon richten. Da gab es doch so einen Entertainer, ne?
Genau. Also Peter Alexander, der war so vielfältig und der war so toll. Und wenn ich heute nur dem seine Stimme höre, geht es mir gut. Es ist ein Wohlgefühl. Da denke ich an meine Kindheit. Ich denke an diese großen Sendungen, die er moderiert hat. Und es gibt den Song Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da bin ich fast jetzt mal zu Tränen gerührt, weil es einfach so schön ist.
Über das Catering-Unternehmen und die Rinder haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Wagyu, oder wie spricht man sie eigentlich aus?
Wagyu-Rinder
oder Kobe-Rinder, sagt man ja auch. Ja. Da ist dein Credo from nose to tail. Das ist ja wirklich alles, das da verwertet werden soll. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du erstmal diese Rinder, du warst ja, glaube ich, der Erste in ganz Deutschland, der die gezüchtet hat, dass du die unbedingt wolltest und was du damit dann auch magst?
Letztendlich ist es so, ich wollte den Bauernhof von meinen Großeltern, ich wollte den immer übernehmen, das war für mich schon klar, ich will mal Bauer werden, ich will mal da raus, nach Niederbayern, das ist eine Einzellage, das war mir schon immer wichtig, ich wollte schon immer auch gerne mal meine Ruhe haben. Und als ich dann so weit war, sage ich jetzt mal, als ich genug Hirn beieinander gehabt habe und auch den richtigen Partner, Ich bin mit meiner Freundin zusammen, seit ich 16 bin, mit der ich heute verheiratet bin. Und habe dann gesagt, weißt du was, wir übernehmen jetzt den Hof und bauen ein Haus und machen uns selbstständig und geben richtig Gas. Und das war genau in der Zeit, wo die Milchkrise wirklich ganz aktuell war, wo die Preise im Keller waren, wo es geheißen hat, Bauern fordern einen fairen Preis, 40 Cent pro Liter. Und dann haben wir gedacht, okay, also mit Milch weitermachen, so wie es mein Opa gemacht hat, das ist keine Option. Und ich habe dann überlegt, ich habe nicht viel Geld und ich brauche irgendwie ein Betriebsmodell, das mit wenig Startkapital zu handeln ist und wo ich auch für den Absatz ein gutes Netzwerk habe letztendlich. Also war es klar, ich muss irgendeine Delikatesse herstellen. Wein, ich war immer in der Spitzengastronomie unterwegs, ich habe die ganzen Fernsehköche kennt und ich habe da wirklich ein Netzwerk gehabt, weltweit schon mittlerweile, und habe gewusst, ich muss irgendwas am besten produzieren, was man teuer verkaufen kann. Und dann habe ich so überlegt, also Trüffel wachsen nicht bei uns, Champagner kommt aus Frankreich, den gibt es auch nicht bei uns. Ich habe dann eines Tages mal in München auf einer Messe in der Olympiahalle einen Job gehabt, da habe ich grillen müssen für eine Firma, die haben als erste Wagyus. Und dann war das so ein fettes Rindfleisch. Und dann habe ich gesagt zu dem Auftraggeber damals, habe ich gesagt, du, was ist denn das? Sagt, ja, das ist eine Weltneuheit, das gibt es zum ersten Mal in Deutschland. Das ist dieses Original Kobe Beef aus Japan, aber es kommt aus Amerika und darf deshalb nicht Kobe heißen, sondern Wagyu. Also Kobe ist ein Gebietsschutz. Das ist wie Schwarzwälder Schinken oder Amsberger Spargel oder Holledauer Hopfen. Das ist quasi immer, es darf nur so heißen, wenn es so herkommt. Oder Champagner. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, das ist ja spannend, das ist ja auch bloß ein Rindviech, hat auch bloß vorne einen Kopf und hinten einen Schwanz und vier Haxen. Die Leute sind aber total verrückt gewesen. Also das Wagyu aufkam, das war absoluter Oberhype. Das beste Fleisch der Welt und nur die Top-Profis kochen damit. Und es ist auch richtig teuer. Dann habe ich gedacht, pass mal auf, ich habe einen Haufen Grund, ich habe einen alten Stadel. Aber was ich habe, ist ein Netzwerk. Ja. Und ein bisschen Erfahrung mit Rindviecher, sage ich jetzt mal. Ja, so bin ich dann auf die Idee gekommen und habe dann angefangen, Wagyu-Rinder zu züchten.
Also 70 sind es jetzt, das ist ja schon eine ganze Menge.
Mehr, mal weniger. Ja.
Und du betreibst ja mit deiner Frau auch gemeinsam noch ein Catering-Unternehmen in Niederbayern. Ludwig Maurers Meeting Point mit Betonung auf Meat, also Fleisch. Ja. Kommen da jetzt dann nur die eigenen Rinder auf den Tisch?
Nein, das schaffen wir von der Produktionsgröße her gar nicht. Also, aber wir haben gute Partner, gute Landwirte und auch gute Fleischhändler, wo wir wissen, wo es herkommt. Und unser Netzwerk ist ja mittlerweile wirklich, das geht ja bis Nebraska oder das geht ja bis Hereford oder Aberdeen in Irland oder in Schottland.
Also ich gebe ja zu, ich kann so gut wie gar nicht kochen, außer mein elektronischer Butler sagt uns dann da, was ich da einwerfen muss. Wer kocht denn bei euch zu Hause privat?
Ich.
Auch?
Ja. Also meine Frau hat als kleines Kind mal gesagt, wenn sie mal groß ist, dann heiratet sie einen Koch. Also das war schon zum Kindergartenalter, weil die kocht nicht gern. Und obwohl sie absolutes Talent dafür hätte und meine Schwiegermutter eine begnadete Köchin ist, wirklich eine begnadete Köchin. Und ich mag das ehrlich gesagt schon, nochmal privat zu kochen und auch gesund zum Kochen. Und für mich ist das, so blöd wie es sich anhört, zum Teil eine echte Entspannung, wenn ich dann am Sonntag ohne Zeitdruck mal was zubereite und dann ist es fertig, wenn es fertig ist.
Lucky Maurer ist heute zu Gast auf unserer virtuellen BR-Schlager-Brunch-Couch. In vielen TV-Kochshows ist er zu Gast, auch als Juror, hat sein eigenes Catering-Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Stefanie, eine eigene Metal-Band und Wagyu-Rinder auf der eigenen Weide. Der Begriff Work-Life-Balance gehört offenbar nicht zu deinem Wortschatz, oder?
Ich finde den Begriff immer eigentlich ein bisschen blöd. Work-Life-Balance, was ist Work, was ist Life? Bei mir verschmelzt es ja tatsächlich. Mhm. Also ich mache ja das, was ich mache, sehr, sehr gern. Ich koche sehr gern und ich bin auch sehr gern Bauer. Und für mich ist es ja beruhigend, in Kuhstall zu gehen und 70 Rinder zu füttern. Da würde jetzt andere sagen, das ist Arbeit. Mhm. Für mich, eines der schönsten Dinge, die es für mich gibt, ist im Sommer, wenn Heuzeit ist, Bulldog fahren. Da bin ich richtig traurig, oftmals, wenn ich schon fertig bin mit dem Heuwenden. Ja, am liebsten würde ich gleich wieder die nächste Runde fahren, weil ich das so sehr liebe. Mhm. Und auch beim Kochen ist es so, dass ich mir an einem freien Tag oftmals Zeit nehme und dass ich mir manchmal bei unserem Fischhändler für mich privat einen schönen Fisch mitbestelle und den zubereite. Und die Musik, die haben wir auch noch nie gemacht, um Geld zu verdienen, also für die Work, sondern immer nur fürs Life. Und im Endeffekt ist My work is ja my life. Mhm. Also darum würde ich das eher Life-Life-Balance bezeichnen.
Aber wenn man so mit den Tieren zusammenlebt und die werden ja dann auch wirklich von der Nase bis zum Schwanz verwertet, ist es dann nicht schwierig, die dann auch gehen lassen zu müssen?
Natürlich ist es schwierig. Ja? Es geht um ein Lebewesen, das zum Lebensmittel wird und es ist kein Produkt. Und allein das sorgt schon dafür, dass man dem Ganzen noch mehr Wertschätzung entgegenbringen muss. Ich denke, die Zeit, wo die Tiere bei uns sind, haben die unfassbar schönes Leben. Wir haben eine 365-tägige Weidehaltung, sind ein Biobetrieb, machen sofern alles richtig. Eine stressfreie Schlachtung ist mit Sicherheit das A und O, also einer der wichtigsten Punkte. Und man darf das aber manchmal nicht zu sehr vermenschlichen. Das hat man mal wirklich so ein spiritueller Rinderflüsterer erzählt. Der hat gesagt, ein Rind hat jetzt nicht die Erwartungshaltung, ach, ich würde gerne noch 3 Jahre länger leben, weil dann bin ich 18 und habe einen Autoführerschein. Ne? Das ist zufrieden, wenn es was zum Essen, wenn es was zum Trinken hat, wenn es ihren Herdenverbund hat, ne? Wenn die Sonne scheint. Und ich bin überhaupt nicht gläubig und ich bin auch nicht spirituell, überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwann mal für mich entschieden, dass diese Haltungsform, die wir anstreben oder die wir machen, ich habe das selber bezeichnet als elementare Haltung. Ja. Also es gibt 4 Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und ich glaube halt, wenn es ist transportierbar auf die Befindlichkeit von einem Lebewesen. Und wenn es regnet, soll die einfach nass werden können. Und wenn die Sonne scheint, soll es denen einfach warm werden, soll denen die Sonne auf den Pelz scheinen. Und die sollen unter ihren Füßen einfach auch die Erde spüren. Und wenn der Wind geht, sollen sie den Wind auch spüren. Und das ist mein Ansatz, ohne dass ich jetzt irgendwelche EU-Standardrichtlinien befolgen muss, weil biozertifiziert sind wir sowieso. Ich muss erst einmal meinem eigenen Anspruch und dem Anspruch dieses Lebewesens gerecht werden.
Lucky und die Life-Life-Balance. Aber manchmal wurdest du ja schon ausgebremst. Schon mit 20 musstest du eigentlich einen deiner größten Kämpfe kämpfen, den Kampf gegen den Krebs, Lymphdrüsenkrebs, inoperabel. Wie überlebt man das?
Naja, ich habe ja mittlerweile schon 2-mal Krebs gehabt. Als ich meine erste Krebserkrankung gekriegt habe, war ich 20. Und mit 20, ich war richtig fit und war richtig super im Saft und durchtrainiert und muskulös und gesund. Und da war das natürlich gar keine Option, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, also da geht man an dieses Thema anders dran. Und mein Onkologe damals, der hat mir mit wenigen Sätzen gesagt, wie man das schafft. Das kann ich ja jedem sagen, der diese Diagnose kriegt. 70% dieser Heilung, behaupte ich jetzt einfach, das hat damals auch meine Ärzte gesagt, passieren im Kopf. Die jungen Menschen werden halt sagen, es kommt auf das Mindset drauf an, das man hat. Und es ist natürlich immer so, mein Arzt hat damals gesagt, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Es ist immer eine Anschauungssache. Und für mich war immer klar, also ich habe jetzt 8 Chemotherapien vor mir, aber ich habe mich schon auf die Zeit danach gefreut. Ich habe gewusst, ich muss diese 8 Chemotherapien durchziehen, das ist nicht gut, aber es ist die einzige Möglichkeit, damit es eine Zeit danach gibt. Und ich bin halt einfach mal so unheimlich gern auf der Welt. Ich lebe halt so unheimlich gern. Ja. Und das war bei der zweiten Erkrankung, da war ich 42, war das dann schon gut für mich, zu wissen, wie geht man mit sowas überhaupt um. Und ich habe mittlerweile, wir engagieren uns auch sehr stark für so Herzensprojekte von mir, zum Beispiel die Onkologiehilfe Niederbayern, die Netzwerkkinder, wo man einfach diese Erfahrung auch ein bisschen teilt, wie man da leichter durchkommt. Und ich kriege ganz oft wirklich Fanpost, Fanbriefe, Videos oder Bilder geschickt von Kindern oder von Erwachsenen, die eine ähnliche Diagnose haben und die gesagt haben, ach, sie haben das im BR bei den Lebenslinien gesehen oder sie haben diesen Beitrag gehört. Das hat ihnen ein bisschen Kraft gegeben oder zumindest einfach ein bisschen einen Grund zum Überlegen gegeben, zum Nachdenken. Und jetzt ging uns die Sache ganz anders so. Und ich glaube, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass mein Kopf stabil bleibt.
Es bleibt kulinarisch bei uns im BR Schlagerbrunch. Lucky Maurer steht mir heute Rede und Antwort. Über sein Leben als Koch und Caterer, Musiker und Rinderzüchter haben wir schon gesprochen. Und dann kennen wir ihn ja auch noch als Juror bei verschiedenen Kochshows im Fernsehen. Also Kitchen Impossible, The Taste, in 80 Steaks um die Welt. Das sind diese Fernsehformate, aus denen die meisten dich wohl kennen. Was muss man erreicht haben, dass einen Fernsehleute ansprechen, um solche Sendungen zu machen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also es gibt ja einige Formate, die mir besonders am Herzen liegen. Jetzt vor kurzem erst war das Finale der Landfrauenküche im Bayerischen Rundfunk. Und das ist ja ein Format, wo ich den Alfons Schubeck beerbt habe. Das ist eine der wirklich quotenstarken Sendungen im BR. Ganz viele Fans hat, die da das ganze Jahr darauf hinfiebern, dass es endlich wieder losgeht mit den 7 Lammfrauen. Und wenn man da die Finalsendung moderieren darf, dann ist es natürlich schon ein Ritterschlag.
Also ich denke mal, dass dein Bekanntheitsgrad dann natürlich dazu beigetragen hat, ne? Dass man sagt, Mensch, der war schon in der Sendung und in der Sendung. Ja. Es gab keine so Initiation, dass du sagst, das erste Mal, dass du im Fernsehen warst?
Doch, ich glaube schon. Ich habe früher für den Stefan Marquardt gearbeitet. Und der Stefan Marquardt hat damals noch die Kochprofis gedreht und später dann hat er ein eigenes Fernsehformat entwickelt, Marquardts S-Klasse, und später dann eins Kochen mit Knall. Das ist, waren immer seine Formate und er hat mich da ein bisschen so mit dazugenommen. Und bei Kochen mit Knall war ich dann quasi so der Sidekick, also der da mit dabei war. Und da bin ich dann das erste Mal so auf der Leinwand gewesen und dann haben die Produktionsfirmen gesagt, hey, der ist ja gar nicht schlecht, der ist markant, der ist auffällig, ist rhetorisch jetzt kein Vollnuller, sondern kann auch ein bisschen reden und ist sympathisch und kann das gut erklären. Und der große Durchbruch war dann tatsächlich mit The Taste. Das war 2015. Da bin ich eingeladen worden, weil ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Dieses Buch wiederum ist weltweit erfolgreich gewesen. Hat den World Gourmand Cookbook Award gewonnen. Und wir haben ja vorhin schon über Nose to Tail geredet. Das war quasi die Neuauflage, die deutsche Fassung von Nose to Tail, und ist durch die Decke gegangen. Und ja, und dann ist das alles ein bisschen mehr geworden. Dann habe ich so die ersten Messejobs gekriegt, die ersten Moderationen. Dann habe ich Anfragen gekriegt in Hamburg während der Internorga, ob ich ein bisschen was zu dieser Nose-to-Tail-Philosophie erzählen kann. Und auf einmal hat's geheißen, ja, der Lucky, das ist der, der sich mit dem Fleisch auskennt. Der Lucky, das ist der, der beim Stefan Marquardt war. Das ist der Lucky, der hat die eigenen Rinder. Und dann hat ein privater Fernsehsender mich bei The Taste damals angekündigt als Deutschlands Fleischpapst. Und dann ist das so ins Rollen gekommen.
Also ich gebe ja zu, als Kochniete, ich habe mir The Taste auch schon mal reingezogen. Ich finde das ja schon spannend, ne? Den Geschmack eines ganz aufwendig gekochten Gerichts auf einem einzigen Löffel zu präsentieren. Aber ehrlich gesagt, welchen Sinn macht das? Ist das nicht auch Verschwendung?
Nein, das ist also keine Verschwendung. Bei The Taste wird ja nichts weggeschmissen. Das geht hinterher alles an die Crew. Und das geht hinterher alles an die Mitarbeiter, also raus. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Lebensmittelverschwendung passieren würde. Und das andere ist ja bei The Taste, diesen Geschmack auf eine Miniatur, auf einen Bissen hinzubekommen. Das ist das Gleiche, wie wenn man einen Cocktail nimmt und nimmt einen Schluck. Man muss ja nicht unbedingt einen halben Liter davon trinken. Und ich meine, das sind ja absolute Vollprofis, wenn man jetzt einen Alexander Herrmann nimmt, der, oder auch den Tim Melzer früher, der war ja bei The Taste, wie die schmecken können. Ne? Also wie die sagen, okay, hier fehlt ein bisschen Säure, hier fehlt ein bisschen Süße, die Schärfe ist perfekt rausgearbeitet. Das macht es ja manchmal aus. Und ich vergleiche das immer ganz gerne in meine Workshops, erzähle ich das. Ein wunderbares Beispiel ist eigentlich ein Schnitzel, ein Wiener Schnitzel. Da ist alles dabei, was man braucht. Süß, scharf, sauer, salzig. Also diese vier Geschmackskomponenten, was weich ist, was knusprig ist. Also das Fleisch ist weich, ist schön mit Pfeffer gewürzt, also Schärfe, ist schön mit Salz gewürzt, also Salzigkeit. Dann ist es gebacken, dann ist es außen knusprig, also weich und knusprig. Dann wird es serviert mit einer Zitrone, sauer, und mit Preiselbeermarmelade, süß.
Also man bräuchte es gar nicht über den Teller hängend. Meinst du, es würde ein Bissen reichen?
Genau, wenn wir jetzt daheim das mal ausprobieren wollen, das ist wirklich ganz lustig. Einfach also so einen Esslöffel nehmen, ein bisschen Schnitzel drauf, ja, ein Brecker Kartoffelsalat, einen Teelöffel voll Kartoffelsalat dazu, einen Mokkalöffel voll Preiselbeeren, ein Zitronenfilet und das Ganze auf einmal im Mund und du hast den kompletten komprimierten Geschmack von einem ganzen Gericht.
Wir sind mittendrin im BR Schlager Brunch mit Lucky Maurer. Sein Rat ist gefragt, nicht nur in Kochshows, in denen er regelmäßig auftritt. Lucky Maurer hat auch sein eigenes Catering-Unternehmen und Restaurant. Da sind auch regelmäßig Promi-Köchinnen und Köche zu Gast. Kleine indiskrete Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der israelischen Starköchin Haya Molcho einen Abend bei dir verbringen will im Steu, was muss man da so hinblättern?
Es kommt drauf an, ich sag mal, das geht bei 150 los und hört bei 250 auf, je nachdem, wie aufwendig das er gekocht wird. Bei einer Haya Molcho, die hat ja relativ wenig Luxusprodukte, die kocht ja sehr levant. Da geht es dann mehr um den Hummus und da geht es mehr um die Tahina und da geht es mehr ums Gemüse. Und die hat jetzt maximal, sage ich mal, in 2 Gänge Lammfleisch mit dabei. Wenn natürlich ein Harald Wohlfahrt 3-Sterne-Koch kommt und der macht einen Hummer und der macht einen Rehrücken, dann ist es aufgrund der Lebensmittel, die man nimmt, natürlich hochwertiger. Und genauso ist es beim Wein.
Also da muss man sich einfach mal euer Programm ein bisschen durchblättern und anschauen. Und,
aber genau, wir haben auch, wie gesagt, am Freitag, Samstag haben wir unsere Burger im Sommer. Da gibt es dann einen Wagyu-Burger für unsere eigenen Rinder. Der kostet dann 16 Euro. Und das sind 300 Gramm Fleisch drauf. Gibt eine halbe Bier, die kostet bei uns 3,50 Euro. Also so ist es nicht.
2016 hast du ja deine eigene Fernsehsendung damals bekommen, in 80 Steaks um die Welt. Da hast du mit dem Fleischexperten Wolfgang Otto die verschiedensten Länder bereist, immer auf der Suche nach dem besten Steak der Welt. Habt ihr es gefunden?
Das haben wir tatsächlich gefunden, ja. Bei mir daheim in Niederbayern.
Hätte ich mir jetzt fast gedacht.
Ja, also, aber obwohl es eine unglaublich schöne Erfahrung war. Wir haben ja, also das Format war ja, wir machen uns auf die Suche nach dem besten Steak der Welt. Haben begonnen in Irland, war dann auch in Schottland. Dann waren wir in Spanien, in Portugal. Wir waren auch in Österreich, Frankreich, Belgien, in Brasilien, Uruguay und Argentinien.
Boah, die müssten doch eigentlich gute Steaks machen können.
Die haben auch gute Steaks, ja. Und eigentlich war so ein bisschen mein Favorit so Irland tatsächlich, weil die haben auch 365-tägige Weidehaltung, grasgrün, wie man es aus der Milchwerbung kennt, aus Irland wirklich. Aber eigentlich ist es ja immer, hat es damit zu tun, wo isst du dieses Steak, wo bist du gerade. Und ich sage jetzt einfach mal, eine Flasche Barolo, die schmeckt in Italien besser, wir im Bayerischen Wald.
Das stimmt, wenn man es damit nach Hause nimmt, schmeckt es plötzlich nicht mehr so. Ne?
Genau.
Das ist ein Phänomen.
Das ist ja wie bei dem Lied gerade von Udo Jürgens, bei griechischer Wein. Ich liebe Griechenland, ich lieb's und ich bin gern auf Kreta und das ist meine Lieblingsurlaubsinsel. Und immer wenn ich auf Kreta bin, dann trinke ich am Mittag schon ein Glas Wein und manchmal schmeckt mir der so gut auf Kreta, dass ich mir 2-3 Flaschen mit nach Hause nehme oder beziehungsweise auch schicken lasse, wirklich über meinen Weinhändler. Und wenn ich den daheim dann trinke, dann schmeckt der nicht so. Das ist einfach.
Was würdest du nie essen?
Ja, also alles, was ethisch einfach unkorrekt ist. Also alles, wo irgendein Tier dafür leiden hat müssen. Mhm. Ja, also das ist.
Also Gänsestopfleber oder sowas.
Auf gar keinen Fall.
Und welches Verhältnis hast du zur Aubergine?
Die Aubergine ist. Das ist jetzt mittlerweile weithin bekannt, dass ich keine Auberginen mag. Und zwar finde ich die schön, die Farbe. Aber wenn man sie gart, schaut sie grausam aus. Außen braun, innen braun, grau und schmeckt noch nichts. Und jeder, der immer sagt, Aubergine schmeckt noch was, dann sage ich, nach was schmeckt eine Aubergine? Und dann sagen die, ja, ich habe da ganz ein tolles Rezept mit Olivenöl und Knoblauch und grobem Meersalz und Pfeffer und Rosmarin und Thymian. Sage ich, ja, dann schmeckt es nach Rosmarin, Thymian, groben Meersalz, Pfeffer und Olivenöl. Also ich mag halt einfach keine Auberginen. Und es gibt so tolle Gemüse. Ich habe ja einen Ticker. Momentan bin ich radieselsüchtig. Ist jetzt eh schlimm, dass es keine Radiesel gibt aktuell. Also ich kann wirklich, letztens habe ich meine Frau gesagt, ob ich jetzt wirklich 3 Bund Radiesel gegessen habe, abends zum Fernsehschauen als Snack. Aber ansonsten Brokkoli liebe ich. Ja, oder wenn es um Gemüse geht, dann das Beste, was gibt es, Spargel.
Mein Mann liebt ja scharfes Essen. Das räumt schon auf, besonders in asiatischen Ländern.
Ja,
Sollte er seine Ernährung überdenken?
Naja, das kommt immer darauf an. Also ich mag kein scharfes Essen. Ich verstehe es auch nicht. Das ist wie Spiritosen, das verstehe ich auch nicht. Ich würde gern einen Schnaps verstehen zum Beispiel, aber das ist mir einfach zu alkoholisch. Und beim scharfen Essen, wenn jetzt Essen zu scharf ist, dann übertrumpft es die anderen Geschmäcker. Oftmals. Ja. Es gibt schon mal einen Spritzer Tabasco, einen Steak Tartar, der kehrt mit rein. Ja, oder bei der Bloody Mary, da darf das auch schon sein. Aber ich bin jetzt niemand, der sich da einen Haufen Chili-Paste nochmal oben drauf aufs Essen macht, egal was er macht. Es gibt ja die Leute, die haben immer ihr Chili-Flascherl dabei.
Ja.
Ne? Ob von der Pfannkuchensuppe bis zum Gugelhupf, da kommt überall die scharfe Paste drauf. Das ist jetzt nicht meine Baustelle.
Well done. Hoffen wir mal, dass Ihnen das Menü, das wir hier serviert haben, gefallen hat. Was bleibt noch, einen Meisterkoch, Musiker und Rinderzüchter zu fragen? Loki Maurer. Es gibt ja schon Meldungen, dass Fleisch aus dem 3D-Drucker in der Zukunft Teil unserer Ernährung sein könnte. Was hältst du davon?
Davon halte ich gar nichts. Davon hatte ich einfach gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich das begründen soll. Ich glaube, wenn man sich ein vernünftiges Maß auch gegenüber der Haltung der Tiere und des Verzehrs und der Menge bewusst ist, dass man dann kein Fleisch aus dem 3D-Drucker braucht.
Wie schauen die Pläne für 2025 aus? Wer sich für Wagyu-Rinder interessiert, der sollte jetzt wahrscheinlich aufhorchen, oder?
Also die Pläne für 2025, dass wir wirklich schöne Veranstaltungen im Sommer machen, dass wir schöne Grillworkshops machen, dass wir unser Restaurant wieder mit tollen Gastköchen, da darf ich aber noch nichts verraten, bespielen, dass wir unsere eigenen Menüs wieder kreieren und dass ich natürlich mit der Band auf Tour gehe.
Und wie ist es mit dem Buch?
Es wird ein Buch geben, wir haben die Produktion dieses Jahr schon gestartet und zwar wird es die Wagyu-Bibel geben. Die Wagyu-Bibel ist quasi 500 Seiten Werk, das wirklich von dem Ursprung, von der Tradition, von der Geschichte der Rinder in Japan bis zu über 100 Rezepten, sowohl im Barbecue als auch im Fine Dining, als auch im traditionellen japanischen Bereich geht. Ich habe mal ganz tolle Mitautoren dazu genommen, den Dr. Benjamin Jung, wirklich eine Legende in der Rinderzucht in Deutschland, den Wolfgang Otto, also der Wagyu-Versteher. Und habe bereits dieses Jahr im April schon gestartet. Wir waren 10 Tage in Japan, wir waren in Kobe, in Tokio, in Osaka, auf den Spuren der Wagyu-Rinder und auf den Spuren des Ursprungs der Wagyu-Rinder.
Da freuen wir uns drauf. Ich sage toi 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 für die Zukunft. Viel Gesundheit natürlich, viele neue kreative Ideen. Also mir hat es Spaß gemacht, so ein aufregendes kulinarisches und musikalisches Leben mal ein bisschen näher kennenzulernen. Alles Gute, Lucky Maurer.
Vielen, vielen Dank.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.